Was können wir alle tun, um die Welt zu retten? Um diese Frage zu beantworten, habe ich jetzt im Studio Stefan Landsiedel. Er ist NLP-Unternehmer mit 25 Standorten und er hat eine große Passion. Er möchte seinen Beitrag dazu leisten, die Welt zu retten, was mir sehr gefällt. Hallo, meine Damen und Herren. Ich glaube, inzwischen wissen alle, dass wir alle große Herausforderungen haben. Regenwälder werden abgeholzt. Die Wüsten breiten sich aus. Es gibt Naturkatastrophen und so weiter. Wir müssen etwas tun. Wir können nicht warten, dass andere etwas tun. Wir alle müssen gemeinsam etwas tun. Und jemand, der hier sehr viel darüber weiß, ist Stefan Landsiedel. Er ist hier im Studio des Alex Rouge Instituts. Soeben haben wir eine Stunde Video aufgezeichnet für den Rouge Unternehmer Online-Kongress 2020. Ich nutze jetzt die Chance, ihn auch noch für Rouge Talk zu interviewen. Hallo Stefan.
Hallo Alex.
Du hast ja ein paar gute Rezepte für die Rouge-Kundschaft, für die Rouge-Fans, was man tun kann, was wir alle tun können, um die Welt zu verbessern, um die Welt zu retten, wie du es nennst.
Ja, ich glaube, das allererste ist mal, dass wir überhaupt begreifen, dass da eine Krise ist, dass da was los ist. Wie Greta Thunberg sagte, unser Haus brennt. Das ist ja mal plakativ.
Ja, das ist wirklich so. Wenn man jetzt so schaut, da die ganzen Hurricanes in Amerika und all die Sachen, die wir jetzt haben.
Waldbrände letztes Jahr an 4 großen Stellen dieser Welt, dauernd brennt, jetzt gerade in Kalifornien.
Oh ja, genau, Kalifornien, wo ich ja immer den Winter verbringe, da gibt es so viele Waldbrände ständig. Oder auch in Russland, ich habe auch gehört, da ist auch ziemlich bedrohlich, auch wegen Tschernobyl.
Russland, Australien, also es gibt so viele Stellen, wo es gerade brennt, dass man sich echt Gedanken machen muss, zumal die Wälder ja auch in Deutschland gerade sehr leiden. Es gibt schon viele Baumsorten, die wir gar nicht mehr anpflanzen können und so. Also da ist Großes in Bewegung und ich glaube, viele haben das noch gar nicht begriffen.
Ja, eben, ja.
Also in meiner Kindheit, in den 70ern, 80ern, da wurde schon gesagt, ja, die Wälder sterben und
genau,
so weiter.
Genau, ich weiß noch, ja.
Da wurde, und heute denken, glaube ich, viele, ja, ihr habt ja damals Panik gemacht und es war doch nicht so schlimm.
Ja.
Es wird jetzt ja wieder so sein.
Scheint irgendwie so, ja.
Aber der Maßstab jetzt, in dem die Wälder von der Erde verschwinden, es hat noch um ein Vielfaches zugelegt.
Oh.
Das ist einfach dramatisch.
Aber keiner redet mehr drüber, ja?
Ja, genau. Es ist nicht mehr so präsent, was da ist. Ja, gut, Amazonas ein bisschen, was da gerade passiert, aber dass das von Menschen zum Teil auch systematisch betrieben wird, ne, zur persönlichen Bereicherung. Mhm. Ich habe gelesen, dass Naturschutzgebiete abgebrannt werden, halt illegal, ne, damit man dann halt zur Regierung gehen, sagen kann, naja, jetzt braucht es auch nicht mehr schützen. Jetzt könnte das ja für Immobilienflächen oder für Weideflächen wieder freigeben. Ne? Und das ist, ist einfach krass und kaum jemand weiß es. Mhm. Und deswegen wäre so das allererste, dass wir überhaupt das auch wie eine Krise behandeln.
Ja genau, es braucht Aufklärung. Also ich denke, man könnte die ganze Medienpower, die man jetzt hat für Corona, eingesetzt, könnte man jetzt hierfür einsetzen.
Also Corona ist halt ein super Beispiel, weil es zeigt, dass auf einmal Regierungen doch handlungsfähig sind, dass es kurzfristig geht, dass es nicht jahrelang von allen Leuten abgesegnet werden muss. Ne?
Ja.
Da denkt man, ja, da ist eine persönliche Bedrohung für einige Menschen oder spezielle Gruppen insbesondere halt. Ne?
Mhm.
Und hier sehen wir gar nicht die Bedrohung, obwohl es uns alle betrifft, jede Altersklasse.
Ist viel größer, die Bedrohung.
Ja. Viel mehr Menschenleben stehen auf dem Spiel, wie alles, was wir bis jetzt über Corona wissen.
Mhm.
Also wenn, ich meine, das Hauptding ist ja die Idee des Klimawandels, wo es ja immer sogar noch Leugnen gibt. Also Leute, die das, die sagen, es gibt den gar nicht. Ne? Und ich weiß nicht, was man noch an Beweisen heranschleppen muss, dass das passiert. Und Klimawandel bedeutet ja, dass letztendlich die Meere sich auch ausdehnen, dass das Wasser steigt, dass Küstengebiete verschwinden werden, ganz abgesehen vom Klima in den Ländern. Ich meine, Deutschland wird jetzt bald ein schönes Urlaubsland sein, so wie einstmals mal Italien. Ne? Ein bisschen wärmer, könnte man makaber fast sagen.
Ja.
Aber es betrifft einfach viele, viele hundert Millionen Menschen, die, wo klar ist, die werden irgendwann wieder flüchten. Wir hatten ja die großen Flüchtlingsdiskussionen auch schon. Das wird noch ein Vielfach, das waren, wie viel waren das? 2 Millionen? Und das wird jetzt dramatisch noch weiter dann steigen.
Ja.
Und,
ja.
und das, was der Club of Rome mal vorhergesagt hat, ne, der ja auch oft so ein bisschen belächelt wurde, ne, von wegen seinen düsteren Prognosen, das trifft jetzt gerade aber reihenweise sowas von zu,
Ja.
dass es fast schon erschreckend ist.
Ja, auch zum Beispiel das Bienensterben ist auch bedrohlich.
Ja, wir hatten ja bei uns in Bayern hatten wir ja ein Volksbegehren, Artenvielfalt mit dem Fokus auf den Bienen. Und tatsächlich ist es gelungen. In Bayern leben so 10 Millionen Menschen und da mussten etwa über 1 Million Menschen mussten an die Wahlurnen gehen und dafür stimmen, dass sie halt, dass da was getan werden muss. Und es ist geschafft, es ist erreicht worden.
Wow.
Hätte ich fast nicht gedacht, obwohl ich so die Menschen denke schon, aber so unter der Woche muss man dann auf die Gemeinde irgendwie fahren und da sich anstellen und das machen, aber hat funktioniert. Also, das war ein schönes Beispiel auch von Kampagnen, von Aktionen, wo was gelungen ist. Und es gibt viele solcher Beispiele. Also,
Ja.
Luxemburg beispielsweise hat ja beschlossen, den Nahverkehr kostenlos zu machen. Im Silicon Valley gibt es das schon längst, aber aus anderen Gründen. Ne? Wo ich denke, wow, warum überhaupt haben wir das in Deutschland privatisiert, als Unternehmen? Warum nicht zu sagen, ja klar, das muss einfach günstiger werden. Was ist, wenn eine Bahnfahrt, die kostet ja mehr mich als Einzelner, wie wenn ich mit dem Auto fahre?
Ja.
Wo ich denke, ja, okay, da ist natürlich der Anreiz auch nicht so groß. Die Bequemlichkeit ist dann vielleicht im eigenen Auto doch noch viel größer, vor allem wenn ich viele Sachen mitnehmen muss oder so. Aber da zumindest mal den Anreiz zu schaffen für die Menschen, dass sie das machen wollen. Und
Ja.
ich habe also da wirklich spannende Geschichten gehört. Zum Beispiel würde man in Deutschland die Pendlerpauschale, das ist ein Steuerzuschuss für jemanden, der zum Arbeitsplatz fährt, würde man das abschaffen, dann käme so viel Geld in die Kasse, dass man den gesamten Nahverkehr kostenlos machen könnte. Und damit könnten die Pendler auch kostenlos jetzt zu ihrer Arbeitsstelle fahren.
Ah ja, genau.
Müsste halt vielleicht am Ende noch die kleinen Ortschaften das Verkehrsnetz ein bisschen ausbauen. Ne? Also insofern gebe ich schon ehrlich zu, stimmt es nicht ganz, aber ich war schon verblüfft überhaupt, dass man in solchen Dimensionen das auch verschieben kann. Und das ist aus meiner Sicht, wäre das der absolut richtige Schritt. Ne? Dann hätten wir schon mal weniger Verkehr, weniger CO2, auch, ich glaube, weniger Stress im Leben der Menschen. Ne? Da im Stau stehen, jeden Tag fahren Leute zur Arbeit, stehen dann da wertvolle Lebenszeit irgendwo rum. Also, ich glaube, das wäre schon mal eine coole Maßnahme.
Ich benutze auch immer den Satz, die Kraft der Konzentration. Und ich denke, wir alle sollten uns mehr auf die Umwelt konzentrieren, auch die Politiker, auch die Massenmedien. Statt irgendwelche blöden Sachen zu machen, wie die Datenschutzverordnung, wo man bei jeder Website klicken muss dreimal und so. Also lieber
Ja,
sinnvoll die Zeit einsetzen, die Energie.
absolut, in der Tat. Also, da gibt es so viel zu machen. Vielleicht ein Thema, ehe ich das vergesse, darüber zu reden, ist auch das Thema Folge dem Geld. Ne? Wo fließt das Geld hin?
Spannend, ja.
Und auch da zu schauen, wo gehen meine Investments hin? Bei mir in den letzten Jahren ganz klar ein Umdenken, auch immer bei einer Anlage nicht nur zu gucken, ist sie einfach rentabel, ist sie gut, sondern ist sie auch nachhaltig? Also ist sie auch etwas, was in der Zukunft Bestand haben kann, etwas, was die Welt besser macht? Oder investiere ich hier in etwas, was die Welt vielleicht schlechter macht? Ne? Es gibt ja durchaus gute Investments, so von der finanziellen Seite her, wo man aber dann, wenn man genauer hinschaut, feststellt, eigentlich fördere ich hiermit das Falsche, das, was ich eigentlich nicht haben möchte. Und es gibt andere Investments, die einfach auch gute Renditen bringen, die aber eher im nachhaltigen Bereich unterwegs sind. Also Green Buildings zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich bin Immobilien, ich möchte da was machen, gibt es Gebäude, die sind einfach sehr viel nachhaltiger als andere. Oder ich investiere vielleicht in Wald oder in eine Orangenplantage oder es gibt da wirklich viele gute Ideen auch oder in Unternehmen, von denen man einfach weiß, dass sie nachhaltig agieren oder die das auch zeigen nach außen. Nicht nur, ja, wir sind alle grün, sondern ne, das ist auch so eine Marketingwelle, sondern auch zu schauen, ja, was steckt dahinter? Okay, die bemühen sich wirklich, die haben für sich Kriterien eingeführt, die haben da was und massiv unternommen, um einfach nachhaltiger zu werden. Also Folge dem Geld fängt damit an, unter Umständen auch, wo habe ich mein Bankkonto? Kleiner Beitrag, ne, dass halt die Öko-Banken entsprechend auch mehr das Kapital haben, weil die sich verpflichtet haben, das dann auch in solche Projekte anzulegen, zu investieren. Kapitalanlagen, wo geht es hin? Andere Kapitalanlagen zu überzeugen. Deswegen, ich fand es sehr bemerkenswert, dass BlackRock, hast du bestimmt auch schon mal gehört? Also BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt.
Ja.
Larry Fink, da sind wirklich die Billionen, die da liegen. Also mehrere Staaten, auch Deutschland zittert, die halten an der Allianz und verschiedenen großen deutschen Firmen halten die riesige Anteile und können da mitreden. Und der Larry Fink hat halt erklärt so mal, hey Leute, wir achten jetzt auch mehr drauf, was ihr mit dem Geld dann macht und wollen mehr investieren in nachhaltige Bereiche.
Super.
Ob er es macht, wissen wir nicht, aber es ist zumindest mal ein super Zeichen, wenn jemand, der so mächtig ist, sagt, hey, das ist auf der Agenda und wir erwarten von euch, dass ihr auch entsprechend euch daran mehr ausrichtet.
Ich bin auf der Meinung, wir alle sollten Dinge tun. Ich habe auch so bei mir so ein Konzept im Hinterkopf, auch schon schriftlich, die Rusch-Stiftung für eine bessere Welt. Das werde ich dann vielleicht in diesem Jahr oder eher dann nächstes Jahr lancieren. Aber generell sollte man Dinge tun und du hast so einen 10-Punkte-Plan.
Genau. Wir haben uns einfach überlegt, der Anfang ist immer bei mir selber. Ne? Das, ich kann natürlich viel sagen, ja, die anderen müssen, uns wird ja eh nichts, also lassen wir es mal lieber. Sondern ich glaube an die Philosophie, fang erstmal bei dir selber an. Auch schon, dass du für dich selbst die Prinzipien lebst, dann dienst du auch als Vorbild, dann bist du auch nicht so angreifbar, wenn jemand anderes sagt, aber guck mal, du machst ja auch nicht und so weiter. Ne? Wieso erwartest du es denn von mir? Erzählst mir, das wäre gut, wenn du selber das noch machst. Ne? Und genau, und in diesem 10-Punkte-Plan, da beschreiben wir halt so die Dinge, die jeder Einzelne so tun kann. Fängt an mit ganz mega wichtiger Punkt, ist eben das Thema meine eigene Ernährung. Das heißt, möglichst auf tierische Produkte zu verzichten oder zumindest mal sie zu dramatisch zu reduzieren, weil es einfach sehr, sehr viele Ressourcen verbraucht.
Finde ich wirklich super und ich finde es auch spannend, weil ich denke, viele denken gar nicht drüber nach. Also auch ich selber hätte vor ein paar Jahren nie gedacht, dass die Ernährung einen Einfluss hat auf die Umwelt. Aber inzwischen weiß ich es auch besser. Inzwischen bin ich auch Veganer, weil es einfach besser ist für die Umwelt. Und viele unterschätzen, wie viel Wasser es zum Beispiel braucht für ein Kilo Fleisch.
Ja, also ein Kilo Rindfleisch, 16.000 Liter Wasser. Da kann man ein ganzes Jahr lang Dauerduschen machen und hätte noch nicht annähernd so viel. Ja. Deswegen, wenn zu mir kommt und sagt, hier, du musst mal hier Wasser sparen, dann frage ich, ja und, bist du auch Veganer? Nee, ich esse noch Fleisch. Sag ich, dann ist dein, braucht man gar nicht weiter reden, weil dein Verbrauch ist 10.000 Mal so hoch wie meiner.
Ja, genau.
Und ich kann Badewanne nehmen und Wasser verschwenden, so viel wie ich will und ich komme nicht annähernd dahin, wo du hinkommst. Und das ist vielen Menschen nicht so klar.
Ja.
Ich höre immer, ja, wir machen ja auch schon ganz viel, ne? wir trennen uns unseren Müll und so. Ja, auch gut. Es gibt halt Dinge, die bringen viel.
Ja,
genau. Priorität Nummer eins am besten. Und es gibt Dinge, ja, ist schön, dass du es machst. Es bringt auch ein bisschen was. Aber wenn ich trotzdem da oben so viel verbrauche, naja, dann...
Ja, genau.
Na, als Unternehmer sage ich, ja gut, ich kann mich immer um die D-Aufgaben kümmern, A, B, C, D. Ne? Klar, aber wenn ich die A-Aufgaben liegen lasse, dann ist ja kein Wunder, dass wir nicht viel erreichen.
Ja, genau. Und warum werden die Regenwälder abgeholzt? Weil es braucht Soja, damit dann die Kühe gefüttert werden können.
Genau. Da kommt immer, ihr Veganer, ihr esst ja das ganze Soja. Wegen euch werden die Regenwälder... 90% ist für die Tiere.
Ja, genau. Und ich bin eh übrigens, ich bin ja auch so eine Art Gesundheitsexperte. Es gibt auch das Alex Rusch Gesundheitssystem und ich empfehle, man soll eigentlich so gut wie kein Soja essen.
Ja, also oder zumindest das Soja, was für uns kommt, kommt auch aus Europa, kommt gar nicht von daher. Also dieses Argument ist einfach völlig scheiße.
Ja, genau.
Oder dass wegen IKEA-Möbeln jetzt der Wald abgeholzt wird. Das sind im Grunde so verschwindend geringe Mengen im Vergleich zu dem anderen. Natürlich, wenn wir das andere reguliert haben, können wir irgendwann auch sagen, es wäre auch schön, wenn wir da irgendwie noch mehr Holz hätten. Aber erstmal müssen wir das andere machen. Also und da hängt im Grunde bei den Tieren, da hängt einfach ganz, ganz viel mit hinten dran. Auch diese Antibiotikamittel, ne, dass die Menschen immer unempfindlicher werden.
Ah ja, genau, es gibt ja noch vieles Gift, was sie dann über das Fleisch auch wieder aufnehmen. Ne?
Ganz genau, ne? Die Art und Weise, wie einfach auch Fische gehalten werden, da denkt man auch, naja, Fische sind ja wenigstens gesund, da muss man sich einfach mal die einschlägigen Filme anschauen.
Ja, genau, es gibt ein Buch von Dr. Brian Clement mit dem Titel Killer Fish. Er sagt, Fisch ist für uns eigentlich Gift aufgrund der Sachen, die dort drin sind, Schwermetalle und Plastik und so weiter.
Ja, also es ist mega krass für die Umwelt und es ist auch nicht gesund. Und das ist vielleicht das Hauptargument für Menschen, die sagen, was kümmert mich die Umwelt, was kümmern mich die Menschen nach mir, ist das Thema, ja gut, dann kümmere dich wenigstens um dich selber, um deine eigene Gesundheit und reduziere oder verzichte ganz auf tierische Produkte.
Ja, ich möchte mal schnell eine kleine Botschaft noch an unsere Zuschauer da richten. Also ich weiß, es ist natürlich schwierig, wenn man jetzt viel Fleisch isst und viel Fisch isst, einfach komplett zu stoppen. Aber mein Aufruf wäre, dass sie es zumindest reduzieren, dass sie dann vielleicht wirklich nur noch vielleicht zweimal pro Woche Fleisch nehmen, vielleicht auch einmal pro Woche Fisch, einfach wirklich stark reduzieren. Denn es ist besser für die Umwelt und sie werden auch merken, es ist besser für ihren Körper. Und das habe ich dich auch schon mal gefragt beim Rouge Unternehmer Online-Kongress. Du bist ja seit 2 Jahren Veganer und du hast dann gemerkt, vegan ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch gut für deinen Körper.
Ja, ich habe es dann gemerkt, ich hatte damals beginnende Gicht, also in den Fingern morgens beim Aufwachen, da hat es immer ein paar Minuten gedauert, bis die wieder normal beweglich waren und bin dann zum Arzt und der sagte dann, ja, das ist eine rheumatoide Arthritis. Sag ich, was ist das? Ja, Gicht und so. Ah, okay, Gelenke. Und hat mir dann ein heftiges Medikament gegeben. Aber das Schöne war, nachdem ich 6 Wochen vegan war, war das im Grunde komplett weg und ich brauchte das Medikament gar nicht mehr. Und er hat zwar erst furchtbar, wie sie nehmen das nicht mehr und er sagt, ja, ich bin jetzt vegan, dann sagt er, naja, ah, dann ist es okay. Ne? Also dachte ich auch, wieso hat er das nicht gleich gesagt, dass es eine der gesündesten Arten der Ernährung ist, sich vegan zu ernähren.
Ja, ist enorm. Also auch zum Beispiel Mr. Broccoli, der war auch bei einem Kongress dabei, wir haben jetzt auch einen neuen Lehrgang mit ihm, den wir produzieren. Und er hatte Neurodermitis und Asthma und hat es weggebracht, als er vegan wurde. Und ich habe auch schon so viele Stories gehört von Krankheiten, die alleine deswegen weggingen.
Ja, es ist halt, ich glaube, massiv wie Fleischindustrie oder irgendjemand, der auch ständig versucht, natürlich dagegen zu gehen. Ich meine, es ist ein riesiger Markt, ja. Fleisch, hochsubventioniert, das kommt noch dazu. Mhm. Also es würde ja schon reichen, wenn man einfach nur sagen würde, wir streichen die Subventionen.
Genau, dann wird es teurer. Ja, genau. Und dann wird es dann nur noch von denen gekauft, die es wirklich wollen.
Genau, dann ist, aber das ist natürlich wieder unser Problem. Ja? Alle müssen gleich, auch die Armen müssen sich viel Fleisch leisten können. Und genau das sorgt ja für die Probleme. Solange es mal einen Sonntagsbraten gab, war das gesundheitlich nicht das große Problem.
Ja, genau, so einmal pro Woche, das war dann okay.
Also ich meine, die meisten Menschen sterben an Krankheiten, die tatsächlich was damit zu tun haben.
Ja,
deswegen,
ja.
Ich bin gerade ein bisschen immer schockiert, wenn ich so Corona, was wir da jetzt gerade alles unternehmen und alles wird lahmgelegt und wie viel Geld da jetzt reinfließt. Oh, ja. Und dann frage ich ja, warum? Ja, um Menschenleben zu retten. Sag ich, ja, wir hätten Milliarden Menschen mit dem Leben retten können. Nur halt nicht vielleicht Deutsche, sondern halt arme Menschen, die von einem Euro am Tag gesund leben können. Ne? Mhm. Und eigentlich müsste man in den ganzen Todesstatisten, wäre es doch toll, wenn man mal sehen würde, wie viele Menschen sterben an den Folgen ihrer falschen Ernährung.
Ja.
Sprich Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ne? Was da. Mhm.
Also man sieht ja auch, die meisten Zivilisationskrankheiten haben zu tun mit Fleisch mit Milchprodukten.
Absolut. Genau. Und das wäre schockierend. Da würde man nämlich mal sehen, in Deutschland sterben 1 Million Menschen pro Jahr, mal so Pi mal Daumen. Ja? Ja, und jetzt haben wir, glaube ich, im Augenblick sind bei 10.000 mit Corona, ne? Und 90.000 sterben an Atemwegserkrankungen. Also wir haben jetzt gar nicht eine Übersterblichkeit.
Aber, nein, überhaupt
nicht. Aber ich will auch gar nicht so sehr an das Thema, da kann man natürlich ein eigenes Ding draus machen.
Ja.
Aber wenn man mal daneben sehen würde, dass jeden Monat 50.000 Menschen sterben, weil sie sich falsch ernähren, dann würde man krass werden und das verbieten wir den Menschen ja auch nicht. Eigentlich müssten wir, wenn es ums darum ginge, Leben zu schützen.
Mhm. Ja, du müsstest sagen, bestimmte Dinge dürfen gar nicht mehr genommen werden.
Ja, oder nur ganz selten, dann machen wir es ja halt teurer, damit sie seltener. Und
oder auf eigenes Risiko, wie bei den Zigaretten. Ja, genau.
So eine Warnetikette draus machen.
Ja, aus ja genau. So, ne? Ja, sollte man.
Naja, okay. Also das ist ein großer, wichtiger Punkt und ich denke, das wird eben oft unterschätzt, aber man ist eigentlich auch logisch. Wir essen jeden Tag permanent durch.
Ja.
Es geht um Tiere, das heißt, die müssen auch vorher ernährt werden. Da verbraucht es einfach Unmengen an Ressourcen.
Mhm.
Und ich kriege oft Briefe, ja, Herr Landsiedel, ja, also die Weltbevölkerung explodiert und das ist doch unser größtes Problem. Und dann kommen Vorschläge, wie man halt Völkermord begehen kann auf eine humane Art und Weise.
Guck, man könnte auch nur Kondome nach Afrika schicken.
Sowas, ja, wo ich denke, Leute, das geht ein bisschen am Thema vorbei. Also wir haben im Augenblick ja roundabout 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Circa 2 Milliarden Europa, Nordamerika verbrauchen einfach unglaublich viele Ressourcen. Da gibt es ja diesen Earth Overshot Day, dieser Tag des Jahres, wo alle Ressourcen verbraucht werden, der immer mehr in die erste Jahreshälfte hineingewandert ist bei den reichen Nationen.
Okay.
Und nur auf die Gesamtstatistik ist dann noch ein Tag im zweiten Jahr, ne? Weil halt Indien und andere Länder, die momentan noch weniger verbrauchen, damit drin sind.
Ja.
Aber das Problem ist, dass diese Menschen, also wir, Vorbild sind für die Nationen, die gerade sehr bevölkerungsreich werden, nämlich China und Indien.
Mhm.
Und wenn die auch anfangen, im gleichen Maße wie wir Ressourcen zu verbrauchen, ist sowieso dicht.
Ja, genau. Da
müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten, ob die Erde 6 Milliarden oder 8 Milliarden verkraftet.
Mhm.
Während andersrum, wenn wir auf tierische Produkte verzichten würden, wenn wir entsprechend ein bisschen sparsamer mit unseren Ressourcen umgehen würden, dann könnte die Erde auch 30 Milliarden Menschen versorgen.
Hast du jetzt noch so einen konkreten Tipp, was können wir jetzt als Bürger von der Schweiz, Deutschland, Österreich, was können wir tun, um noch einfach etwas Gutes zu tun für die Umwelt?
Ja, also vor allen Dingen gucken, unseren Konsum ist wirklich alles notwendig. Also ich will nicht jemand die Freude am Leben ganz im Gegenteil nehmen, sondern wirklich zu schauen, etwas sich vielleicht zu kaufen, was einen wirklich erfreut, wo man weiß, das ist wichtig, das ist nichts, was ich nächste Woche gleich wieder weglege oder so, sondern lieber zu sagen, ich kaufe es einmal, aber dafür kaufe ich es richtig, sodass es sich auch dann lohnt, weil es mir so wertvoll ist, dass es auch wieder repariert wird, dass ich es wieder benutze oder wenn ich es selber nicht mehr gebrauchen kann, dass ich es dann an jemand anderem weitergebe und es nicht einfach wegwerfe. Also da sind Menge Ressourcen, hier kommt Computer, Geräte, technische Sachen, wo es einfach Leute gibt, die sowas aufbereiten können, die auch Freude daran haben, die das machen können, wo seltene Erden drin sind, die auch bald ausgehen, die vielleicht sogar auch als Müll danach wieder Probleme bereiten würden. Also einfach zu gucken, kann ich ein gesundes Verhältnis zum Konsum für mich entwickeln und gleichzeitig eine gute innere Lebenshaltung oder Lebenseinstellung. Und bei vielen Dingen, weniger Fleisch essen, weniger Müll verbrauchen, weniger Plastik, sorgsamer Umgang mit den Ressourcen wie Wasser, Land, Boden und so weiter, da wäre es eben hilfreich, sein Bewusstsein zu verändern. Das ist letztendlich am Ende, immer wieder komme ich dahin zu dem Schluss, wir können immer bessere Technik entwickeln, die Ingenieure können immer besser werden, noch weniger verbrauchen, noch weniger, noch weniger, noch weniger. Mhm. Aber wenn wir dann sagen, ja gut, das Licht verbraucht jetzt weniger Energien, also habe ich 20 Lampen, ja, damit es dann hell wird und damit ich das Größte und Tollste habe, dann wird es einfach extrem schwierig. Firmen bauen Sollbruchstellen ein, dass Geräte schneller kaputt gehen. Und dann fragt man sich als Menschheit, was ist das für eine Verschwendung?
Ja, ne? Ja, also absolut. Also zum Beispiel siehst du hier, das hier mein ThinkPad. Kennen auch unsere Zuschauer. Und dieses ThinkPad habe ich, glaube schon seit 10 Jahren. Und jetzt muss ich ihn zwar ersetzen, weil jetzt gibt es ein paar Probleme. Jetzt gibt es dann in ein paar Tagen einen neuen. Aber du siehst, ich habe ein Gerät lange. Ich kaufe lieber ein gutes Gerät, ein teures Gerät. Das hat die mit 2.500 gekostet. Aber dann behalte ich es lange.
Absolut. Also das nennt sich geplante Obsoleszenz. Also Produkte so anzulegen und zu bauen, dass sie gar nicht ihre volle Haltbarkeit haben. Aus unternehmerischer Sicht, wenn wir sagen, Marketing, klar, okay, die Kunden sollen schneller wieder kaufen, aber aus der gesamtgesellschaftlichen Sicht ist das totaler Schwachsinn.
Das ist schon noch blöd. Also zum Beispiel auch beim iPhone, ich habe es gesehen beim iPhone 5, irgendwann gibt es dann dort so Updates und dann ist das iPhone so voll, dass man es gar nicht mehr benutzen kann und dann muss man ein neues iPhone kaufen.
Ja, oder die Apps gehen gar nicht mehr, die Betriebssysteme, die Software, man wird quasi gezwungen, als Kunde was neu zu kaufen. Mhm. Aus unternehmerischer Sicht, aus wirtschaftlicher Sicht rein, macht es Sinn, aber aus dieser neuen Brille heraus macht es gar keinen Sinn. Mhm. Und das ist für mich das Interessante, oder hier dabei eine neue Brille aufzusetzen, die Welt mal mit anderen Augen zu sehen.
Mhm. Dass man auch sich entscheidet, ich mache es besser. Also bei mir, ich habe schon einiges gemacht, das einerseits natürlich für meine Gesundheit, aber andererseits auch für die Umwelt. Also wie zum Beispiel Geschirrspülmittel, habe ich jetzt ökologische aus dem Bioladen, auch für meine Wäsche, Waschmittel, Weichspüler und so weiter.
Ja, also da zu schauen, Verkehr, ne, ist auch natürlich ein großer Faktor, zu gucken, muss die Fahrt sein, kann ich auch zu Fuß mal um die Ecke was besorgen oder mit dem Fahrrad oder Leute mitnehmen, die den gleichen Weg haben, Mitfahrzentralen anzubieten, ne, jetzt so für uns als Seminarleiter, als Seminarveranstalter zum Beispiel, ne, auch zu gucken, hey, können wir Leute zusammenbringen, aber du sagst es schon, Datenschutzgrundverordnung, das ist schon wieder gar nicht so einfach, da muss man schon vorher immer wieder mehrere komplizierte Dinge machen, um die Leute dann zusammenzubringen, also wir machen es eigentlich manchmal schwieriger, als das, was es ist.
Es gibt vieles, was auch einfach komplett unnötig ist, weil im Prinzip sagt jeder ja und überall jetzt dieses Schikanen auf den Websites, ist schon blöd, aber irgendjemand hat eine blöde Idee gehabt und es wurde abgenickt. Jetzt müssen wir alle drunter leiden.
Ja, also wir sind weit über den Punkt hinaus, wo wir als Einzelne da so was tun können. Es muss uns gelingen, nach und nach auch in die Politik mit Einfluss nehmen zu können.
Mhm, genau.
Ich meine, klar kann man jetzt natürlich bei so Aufrufen unterschreiben und sagen, ich bin jetzt dagegen, okay. Aber man kann natürlich auch aktiv gucken, wem gebe ich meine Stimme oder eben auch die großen Parteien unter Druck setzen. Mhm. Wenn die merken, oh, da werde ich sehr, sehr viele Wählerstimmen verlieren, weil die eigentlich was Nachhaltigeres wollen, dann werden sie sich auch bewegen. Das ist zumindest mal der mittelfristige Weg. Ne? Das ist ja auch nicht von jetzt auf gleich, sondern bis so eine Partei dann mal das realisiert. In Bayern, wir hatten es mit dem Bienenvolksbegehr, mit dem Bienensterben.
Ja.
Das hat schon auch Impulse gesetzt und hat auch die Regierung dahin bewegt, zu sagen, okay, da müssen wir uns doch mehr diesem Thema annehmen, was sonst vielleicht andere Parteien hauptsächlich auf ihrer Agenda hatten. Also es ist ein Wechselspiel. Keiner kann es so richtig alleine ändern. Aber wir als Einzelne sind halt in der Schlüsselrolle, weil wir sind die Wähler, wir sind die Konsumenten und wir sind teilweise auch eben noch die Unternehmer, die diese Waren und Güter produzieren. Mhm. Und klar, es ist natürlich hart. Ich meine, wir haben jetzt unseren Metzger, der uns immer beliefert, bei unserem Kongress langsam umerzogen, dass er uns halt jetzt vegane Sachen auch mitgibt und stellen fest bei den Buffets, ne, wir haben immer noch einen Fleischbereich da, weil wir jetzt auch nicht die Leute ganz abschrecken wollen.
Ja.
Aber es war schon krass, wie viele jetzt plötzlich auf sich aus vegane Essen gestürzt haben. Und der hat sich gewundert, dass von seinem Fleisch am meisten übrig geblieben ist.
Ne? Wow.
Und das kann man natürlich beim nächsten Mal verwerten und sagen, hey, dann mach doch gleich bitte viel, viel weniger und mach mehr von den gesunden Sachen
als
von dem anderen. Und ich habe schon gelesen von einem Metzger, der dann komplett auf vegan gewechselt ist. Und das ist auch großartig, wenn so jemand dann anfängt zu sagen, so, ich wechsle jetzt mal meinen Berufsstand und richte mich jetzt auf die neuen Kunden aus. Es gibt ja nach wie vor Kunden und Zielkunden.
Ja, aber genau.
Sie sind halt jetzt in einem anderen Bereich. Und da mehr zu haben, dass auch mehr Angebote entstehen in diesem Bereich, mehr Innovation, mehr Startups in dem Bereich, das ist für mich auch ein Ding, als Mentor zur Verfügung zu stehen, um Startups zu unterstützen, die in solchen Bereichen halt Innovationen haben.
Mhm. Also ich finde super, was du machst, Stefan. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg dabei. Und jetzt noch ein kleines Schlusswort an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben diese Show jetzt hier bewusst gemacht, einfach um Sie ein bisschen auf das Thema zu sensibilisieren, dass auch Sie sich überlegen, was können Sie tun? Sie haben auch von Stefan Landsiedel gehört, dass wir eben Vorbilder sein müssen. Das heißt, wenn wir jetzt als Menschen, als Unternehmer, als Länder gute Vorbilder sind, dann wird es auch andere Länder geben, die dann sagen, ah super, was die jetzt da machen in Deutschland, was die da machen in der Schweiz, was die da machen in Österreich, machen wir auch. Und das ist dann vielleicht in ganz Europa und dann in der ganzen Welt, denn es gibt so vieles, was wir tun können. Nun, meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Unten finden Sie auch noch den Link zu dem 10-Punkte-Plan von Stefan Landsiedel. Und auch noch ein paar Infos über unseren Verlag, wenn Sie hier schon mal dabei sind. Ich glaube mal, noch ganz spontan zum Schluss noch so eine Frage, weil du es vorhin gesagt, das hier ist so dein Lieblingsprodukt. Das ist so ziemlich alle Produkte, die wir haben in der Rouge-Firmengruppe, auch die großen Alex Rouge Erfolgspakete. Und das hier ist so dein Lieblingshörbuch.
Ja, The E-Myth ist einfach der Klassiker. Ich habe es mir so oft angehört, ist auch wunderbar Qualität vertont, von dem her, wie es aufgemacht ist, kurzweilig, unterhaltsam und so inhaltlich, so wertvoll, so kostbar. Also ich habe mein Unternehmen immer wieder danach aufgebaut, immer wieder, wenn ich in einer neuen Wachstumsphase war, sage ich, ich muss erst nochmal The E-Myth hören, ob das auch alles so ist und wirklich diese Denke am statt im Unternehmen arbeiten, das ist einfach unglaublich klasse. Also ich glaube, da ist dir ein ewiger Bestseller gelungen.
Ja, ist auch super, es ist ja ein Millionen-Bestseller, wir haben einen Top-Schauspieler, der das da gesprochen hat. Also es macht wirklich Spaß, das anzuhören, ja.
Absolut.
Super, Sie sehen, meine Damen und Herren, ich bin natürlich auch Markter, ich bin Verleger aus Passion. Ich bin hier, um Menschen, um Firmen erfolgreicher zu machen mit der Rouge Firmengruppe. Und so wünsche ich allen jetzt weiterhin viel Erfolg. Aber noch einen Punkt habe ich noch vergessen. Stefan Landsiedel ist ja auch Referent beim Rouge Unternehmer Online-Kongress 2020. Und man kann sich hier auch gratis anmelden mit dem Link, den Sie da unten finden. Da können Sie also gratis dabei sein bei diesem Kongress. Und wenn Sie den Mitschnitt noch kaufen möchten, können Sie das auch tun für einen Spezialpreis. Gut, das war's für heute. Bis dann. Tschüss.